Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, schon wieder hier zu sein. Ich finde auch, dass wir bisher eine ganz sehr tolle Vorträge gehört haben und eine ganz interessante Diskussion erlebt haben. Ich möchte vielleicht ergänzen zu dem, was Claudia gesagt hat, jetzt noch mal kurz sagen, dass das, was ich jetzt erzähle, in der nächsten halben Stunde so ein bisschen am Anfang von einem Prozess, von einer Auseinandersetzung mit der Recht auf Stadtbewegung ist. Also vieles, was ich erzählen werde, ist noch in einem einerseits durch die Bewegung selbst geprägten Suchprozess begriffen, andererseits aber auch so, dass es unter meiner persönlichen Situation so ein bisschen eingeschränkt möglich war in den letzten Monaten, mich mit diesen Fragen so intensiv zu beschäftigen, wie ich das gerne gemacht hätte. Ich bin nämlich seit 1. April Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Uni in Hamburg. Ich habe da zwar auch einen Kurs über Stadtentwicklung, aber da ist man so ein bisschen, vielleicht hat jemand von euch schon mal sowas gemacht, also ein bisschen so, es gab ja mal diesen Red Adair, der die Ölquellen im Irak gelöscht hat. Und die Arbeitsbedingungen da sind so ähnlich, sodass man eigentlich nicht, also 177 Studierende im Grundkurs und so, sodass man eigentlich nicht so richtig zum Forschen kommt. Und das prägt also sozusagen nicht nur die Mikrofonsituation hier ist prekär, sondern auch die Vortragssituation insgesamt, sodass es aber vielleicht auch schön ist, mal so ein bisschen so einen Vortrag zu hören, der mehr Fragen vielleicht auch produziert als Antworten. Ich werde mich auch anders als in der Ankündigung vor allen Dingen auf die Recht auf Stadtbewegung in Hamburg beziehen und dann von da aus versuchen, so ein paar Reflexionsebenen einzuführen. Und ich werde auch einen Film zeigen, den wir im Rahmen unserer Aktivitäten in Wilhelmsburg, das ist so im Prinzip jenseits der Innenstadt auf der anderen Seite der Elbe, was in Hamburg ganz viel bedeutet, also eigentlich früher als nicht existent anerkannter Stadtteil, der aber jetzt aufgewertet wird. Und dieser Film bezieht sich auf diese Situation und die Situation, die in dem Film geschildert wird, bezieht sich aber auch auf meinen Vortrag, insofern als dass es da um eine ganz wichtige Auseinandersetzung über die Möglichkeiten und Grenzen von Recht auf Stadt geht. Gut, dann will ich einsteigen. Ich sage ein paar Sachen, die ihr vielleicht schon wisst. Der Rolf Weilert war ja, wie ich gehört habe, auch schon mal hier vom Recht auf Stadt Netzwerk und hat verkündet und erzählt, wie gut das bei uns in Hamburg läuft. Und das hat euch ja auch offensichtlich inspiriert, hier selbst diesen Namen zumindest zu übernehmen. Und ich finde, ich teile das in der Tat auch. Also ich finde auch, das Recht auf Stadt Netzwerk ist was ganz Bemerkenswertes in Hamburg und was ganz Besonderes, auch wenn man es mit der Bewegungsgeschichte der letzten 10, 15 Jahre in Hamburg so vergleicht. Und es gibt zwei Sachen, die ich total wichtig finde. Die eine Sache ist, das Recht auf Stadtnetzwerk in Hamburg funktioniert eigentlich immer noch. Das ist zunächst mal das Allerwichtigste, zumindest für mich auch überraschend, weil die sozialen Bewegungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, waren immer sehr orientiert an bestimmten Kampagnen und sind immer sehr schnell wieder verschwunden. Also wir haben seit 2009 dieses Netzwerk und eigentlich ist bis heute zumindest, also bis zum letzten Plenum, nicht absehbar, dass sozusagen die Dynamik nachlässt, die innerhalb dieses Netzwerkes produziert worden ist bisher. Und ich erkläre mir das eigentlich mit zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass das Netzwerk sehr stark basiert auf stadtpolitischen Konflikten, die es sozusagen, und weil es immer wieder Konflikte gibt, die auch sehr sichtbar sind in Hamburg zurzeit, existiert es immer weiter und orientiert sich auch so. Also das Wichtigste sind die Konflikte um Wohnraum, um bestimmte Häuser, bestimmte stadträumliche Situationen. Und das produziert sozusagen das Netzwerk, nicht andersrum. Das Netzwerk produziert keine Konflikte, sondern die Konflikte produzieren das Netzwerk. Und das andere ist, was glaube ich auch sehr wichtig ist und was es auch von anderen Kampagnen durchaus unterscheidet, ist, dass das Element der Institutionalisierung und der Organisierung im Sinne von einer Vereinheitlichung im Recht auf Stadtnetzwerk praktisch nicht vorhanden ist. Also es gibt jetzt mittlerweile die große Errungenschaft einer Debattenliste seit 14 Tagen oder so, weil gesehen wurde, dass es eigentlich wenig so eine systematisierte inhaltliche Auseinandersetzung gibt. Aber das ist fast auch schon alles. Also es gibt natürlich informelle Hierarchien auch, aber es gibt eigentlich keine Formalisierung. Also es funktioniert dezentriert und es gibt keine Formalisierung und das erhält dieses Netzwerk im Moment auch. Vielleicht nur mal kurz zur Geschichte und dann komme ich auch ein bisschen zu dem Thema dieses Vortrags. Also Recht auf Stadt ist ungefähr 2009 entstanden. Ich erzähle das nur kurz. Viele werden das ja auch wissen oder nachgelesen haben. Auf Grundlage von zwei Auseinandersetzungen, die es in Hamburg gab. Die erste Auseinandersetzung war die Auseinandersetzung über die Rolle der sogenannten Kreativen in Hamburg. Wir hatten damals ein gewandeltes, neoliberales, sogenanntes Leitbild in Hamburg, das die schwarz-grüne Koalition verabschiedet hat, das Wachsen mit Weitsicht hieß, aber auch irgendwie anders heißen könnte, aber auf jeden Fall formuliert hat, dass die Kreativwirtschaft, worunter dann während der kurzen Zeit der schwarz-grünen Koalition unterschiedliche Dinge verstanden wurden, aber es jedenfalls wurde formuliert, dass die Kreativwirtschaft zu den Clustern, die die Hamburger Wirtschaftsentwicklung befördern sollen, auch gezählt wird und gezielt gefördert werden sollte. Das war sozusagen der erste Punkt. Das hat sich dann so ausgewirkt, so ungefähr Mitte 2009, dass Künstlerinnen und Künstler dieses Versprechen oder dieses Stichwort ernst genommen haben und sich zunehmend in verschiedenen Formen dagegen gewehrt haben, einerseits so instrumentalisiert zu werden, andererseits aber auch unter prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen arbeiten zu müssen. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung war sicherlich die Besetzung des Gängeviertels, von der ihr sicherlich alle gehört habt. Also 12 Häuser, sehr innenstadtnah, unmittelbar praktisch neben der Finanzbehörde, die auch auf eine andere Art als in der historischen Hausbesetzerinnenbewegung in Hamburg dann durchgesetzt werden konnte und bis heute existieren. Der andere Punkt, der das Recht auf Stadtnetzwerk konsolidiert hat, zumindest aus meiner Sicht, war dann sozusagen die Auseinandersetzung um die Mietfrage. Es gab im Recht auf Stadtnetzwerk am Anfang 2009 einige Gruppen zumindest, die aus der auch teilweise, also wie mein politischer Zusammenhang, aus der radikalen Linken historisch entstanden sind, die sehr stark gemacht haben, man muss jetzt so die soziale Frage auch stellen, also nicht nur diese Frage nach Kreativität und Kunst. Ich sage gleich, dass das eigentlich ein Missverständnis war, aber so, ich schilder erstmal, wie es gewesen ist. Und darin kam dann diese Frage nach Mietverhältnissen und Mangel von Wohnraum und explosiv steigenden Mieten ziemlich stark in den Fokus. Es gab dann so Sachen wie fette Mietenpartys, es gab Auseinandersetzungen um den sozialen Wohnungsbau, es gab Auseinandersetzungen wie diese, die ich nachher gleich nochmal per Film auch vorführen werde. Dieser Punkt ist überraschenderweise von der bürgerlichen Presse in Hamburg, also vom, was vor allen Dingen Springerpresse ist, Hamburger Abendblatt, ziemlich positiv aufgenommen worden. Und der Grund dafür war eigentlich, dass es also nicht nur eine soziale Frage ist, die die radikale Linke sich ausgedacht hat, sondern so wie André gestern ja auch schon angedeutet hat in seinem Vortrag, offensichtlich schwierig ist, selbst für Leute mit mittlerem Einkommen mittlerweile in der Hamburger Innenstadt Wohnraum zu finden, der einigermaßen adäquat ist. Also die Preise sind da so zwischen 10 und 15 Euro netto pro Quadratmeter. Also Freiburger Niveau, also unglaublich hoch. Und das hat sozusagen, war der zweite Punkt, der eigentlich sozusagen ganz zentral dieses Netzwerk erhalten hat. Es gab dann verschiedene Formen, das in der Öffentlichkeit auch zu präsentieren, auf die ich hier nur ganz kurz eingehen will. Die Form der Demonstration ist dann eher zur Parade umgewandelt worden. Parade heißt, dass man sozusagen auch sehr stark visualisiert, was man gerade macht, welche Konflikte man sozusagen für wichtig hält. Und ein Punkt bei den öffentlichen Auftritten von Recht auf Stadt ist auch immer gewesen, dass man sich auf die Orte bezieht, die gerade in der Stadt umkämpft sind. Beim letzten 1. Mai hatten wir 4 Demonstrationen, also erstaunliche Anzahl. Und das Interessante war, mal abgesehen von der DGB-Demonstration, dass sie sich immerhin alle insofern ähnelten, dass sie so einen starken Recht auf Stadtbezug hatten, unabhängig davon, welche politische Gruppe das jetzt veranstaltet hat, also Klasse gegen Klasse oder Euro-Mayday. Und es gab auch noch eine Solidemo mit der von der Räumung bedrohten Roten Flora. Also alle haben sozusagen diese Orte angesteuert, die im Moment in Altona, St. Pauli umstritten sind im Rahmen der Recht auf Stadtbewegung. Das ist vielleicht ein interessantes Phänomen, was auch wieder diese Geschichte aus meiner Sicht erhält. Wenn das erzählt ist, also das ist ja eine gute Nachricht eigentlich, muss man vielleicht auf zwei Sachen hinweisen. Die erste Sache, die ich zu Recht auf Stadt noch sagen möchte, bevor ich diesen Film zeige, ist, es gibt so eine merkwürdige Paradoxie in dem, was ich eben erzählt habe. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Und die hat was mit im Prinzip mit sozialen Verhältnissen und Klassenverhältnissen auch zu tun. Die erste Paradoxie ist, als das Gängeviertel besetzt worden ist, wurde es besetzt mit diesem Image, wir sind Künstler, wir wollen anerkannt werden. Es gibt eine Broschüre vom Gängeviertel und Christoph Wickel schreibt das auch in seinem Buch. in dem, glaube ich, 43 Berufe, die unter den ungefähr 200 Leuten, die jetzt dieses Projekt machen im Moment, existieren, aufgezählt werden. Es gibt bestimmt noch mehr Berufe. Ihr könnt euch das ja bei in Christophs Buch mal angucken. Von diesen 43 würde ich sozusagen 38 als stark prekarisiert bezeichnen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun innerhalb dieses Gängeviertels, und ich glaube, das gilt für die Kunstproduzentinnen und Kunstproduzenten in Hamburg auch wirklich generell, die zwei Dinge auszeichnen. Erstens, Künstler, das ist relativ, was das ist überhaupt, Künstlerin oder Künstler sein, weil die Leute arbeiten in ganz anderen Bereichen de facto, nennen sich aber Künstlerinnen und Künstler, um sozusagen auch immanent diese Setzung auf die Kreativindustrie auszunutzen. Und es gibt die repräsentieren nicht nur ihre Kunstwerke, sondern eine gesellschaftliche Tendenz, die mit dem Verfall der Sicherheit in Arbeitsverhältnissen und der Stabilität sozusagen von Lebensbedingungen zu tun hat. Also eine eminente, zentral verordnete soziale Frage, die in unserer bundesdeutschen Gesellschaft und anderswo zu Revolutionen führt, aber in der bundesdeutschen Gesellschaft sicherlich auch eine gewisse Bedeutung hat. Das ist sozusagen der eine Punkt. Was jetzt paradox ist, ist, dass die radikale Linke dann gesagt hat, naja, die thematisieren ja gar nicht die soziale Frage. Da können wir später nochmal drüber diskutieren. Und dann diese andere Frage, die ich genannt habe, nach den Mietbedingungen, ist eine Frage, die auf den ersten Blick natürlich eine traditionelle soziale Frage ist. Also was man unter soziale Frage versteht, sind also Klassenverhältnisse, Arbeitsverhältnisse und natürlich aber auch traditionell Mietverhältnisse, Mieterinnenstreiks und so weiter. Aber der Erfolg, sozusagen diskursive Erfolg des Hineinsprechens in diese katastrophale Wohnsituation in Hamburg, war dadurch geprägt, dass die Mittelschicht, also wenn man das so nennen mag, die Mittelschicht ist ja auch zunehmend ein Begriff, den man vielleicht auch nochmal definieren müsste, dass also Lehrerinnen und Lehrer, Krankenschwestern und Feuerwehrleute in der Innenstadt nicht mehr wohnen können. Also weil die Preise zu hoch sind. Das heißt, es ist offensichtlich in diesen beiden Punkten gibt es so ein Verrücken von gesellschaftlichen Rollen. Also Künstlerinnen sind prekarisiert, Lehrerinnen und Lehrer können nicht mehr in der Innenstadt mieten. Also es ist diese ganze Bewegung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Fragen formuliert, die in gewissem Sinne paradox sind und sich nicht so eindeutig in Bezug auf Klassenverhältnisse zum Beispiel einordnen lassen. Das ist wichtig erstmal zu sagen. Das Zweite, was aus meiner Sicht wichtig ist zu sagen, ist, dass Recht auf Stadt ganz viele Fragen auch nicht thematisiert, ganz ausdrücklich, beziehungsweise nicht ausdrücklich, ein bisschen ungewollt. Also wir hatten ja in Hamburg auch sowas, weiß ich, bis Freiburg eigentlich auch pleite. Ja, das ist das ist schön für euch. Also Hamburg ist jedenfalls pleite. Hochverschuldet. Also Hamburg ist jedenfalls, also ich sage das mal so kurz und flapsig, pleite. Also im letzten, also Olaf von Beuys, der Vorvorgänger vom jetzigen Bürgermeister, immer so einen in den letzten Jahren ständigen Bürgermeisterwechsel ja eigentlich gehabt, der hielt dann irgendwann mal so eine typische Schweiß- und Tränenrede, in der er ganz rigide Eingriffe in den Haushalt und so weiter angekündigt hat. Das ist etwas, was die neue sozialdemokratische Mehrheitsregierung im Prinzip jetzt auch fortsetzt. Also vergangene Woche sind Kürzungen an der Uni angekündigt worden von zwischen 10% und 20% und so weiter. Also es gibt ständige Einsparmaßnahmen. Das ist ein Thema, das eigentlich in Recht auf Stadt überraschenderweise eine große Rolle spielt, weil zum Beispiel Kultureinrichtungen ja auch davon betroffen sind, aber eigentlich nicht so richtig systematisch zum Gegenstand gemacht worden ist. Also das ist sozusagen die erste Geschichte, die auffällt. Die zweite Geschichte, es gab auch eine Bewegung gegen diese Haushaltskürzungen, die ist aber so eben verlaufen wie die Bewegung in den letzten Jahren immer. Also es gab eine Kampagne, eine riesengroße Demo gegen die Politik von Schwarz-Grün noch. Und das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, nachdem die Demo stattgefunden hatte.
Also, nicht absichtlich.
Gut, ich sage dann aber, dass sozusagen noch andere Verhältnisse... Auch andere Verhältnisse im Rahmen von Recht auf Stadt eben nicht so thematisiert werden, was nicht an dem Netzwerk liegt, sondern einfach daran, dass die Konflikte um solche Fragen im Moment nicht so artikuliert sind oder artikulierbar sind. Und zwar gehört dazu eben einfach Prekarität zum Beispiel, Hartz IV, ich habe jetzt nur mal so eine Liste gemacht, Geschlechter- und Migrationsverhältnisse, Arbeitsverhältnisse aller Art und auch Mobilität im Stadtraum. Also es gab jetzt mal so eine Initiative, die auch enorm gestiegenen Fahrpreise im HVV, also im Verkehrsverbund, anzugreifen, aber das sind eigentlich Randthemen von Recht auf Stadt. Und aktuell, so ganz die aktuelle Situation, vielleicht kommen ja auch einige von euch zu dem unglaublich interessanten, genialen Recht auf Stadtkongress, der Anfang Juni in Hamburg stattfindet. Da wird natürlich viel mehr dazu auch erfahren zu sein. Aktuell sozusagen nur als Einschätzung ist es so, dass sich dieses Netzwerk konsolidiert hat und dass so langsam diese Themen, die ich jetzt soeben geschildert habe, die auch wichtig wären, aber nie thematisiert werden, thematisierbar wären. Thematisierbar werden. Das ist sozusagen die aktuelle Situation. Und ein Teil dieser Thematisierung wird jetzt hier in diesem Film dargestellt, den ich gerne zeigen würde. Ich bin aktiv unter anderem halt in etwas, was Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg heißt. Und wir, was wir machen, ist eigentlich erstens gegen die Aufwertungsprozesse, die durch die internationale Bauausstellung in Hamburg vermittelt werden, zu agieren und zweitens konkret aber, ja, wenn man so will, die soziale Frage zu stellen anhand der Mietverhältnisse und sind damit eigentlich auch schon ziemlich weit gekommen. Dieser Film zeigt eine Auseinandersetzung um ein großes privatisiertes Wohnungsbauunternehmen, die GAGFA, die vielleicht hier einigen auch bekannt ist, eines der größten in der Bundesrepublik. Gibt es hier auch? Ja, genau, dann wisst ihr ja, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass die sozusagen nicht gentrifizieren, sondern was anderes machen, nämlich den Wohnraum höchst profitabel ausschlachten und gleichzeitig verfallen lassen. Und die Frage, die ich sozusagen an die Gentrifizierungsdiskussion auch in dem Zusammenhang gerne stellen würde, ist, wie spricht man in diesem Zusammenhang von Gentrifizierung, können wir vielleicht nachher diskutieren.